Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Liebe Politik-Nerds, liebe Rundblick-Fans, schön, dass ihr wieder da seid und so zuhört. Es ist Dezember, das Jahr hat schon noch wenige Tage. Drüben im Landtag berät die Politik gerade den kommenden Haushalt und wir hier in der Rundblick-Redaktion wollen in einer letzten Folge von Niedersachsen im Blick, unserem Redaktionspodcast, auf das Jahr 2025 zurückblicken. Was waren die Highlights? Was waren die Flops? Mein Name ist Niklas Kleinrichter und rund um den runden Rundblick-Podcast-Tisch haben heute Platz genommen
Anne-Beelte Altwig,
Christian Wilhelm Link, Klaus Wallbaum.
Um unseren Jahresrückblick zu strukturieren, habe ich mir etwas überlegt. Und zwar habe ich hier eine Keksdose. In dieser Keksdose sind aber leider keine Kekse, sondern Themen oder besser gesagt Kategorien. Die reichen wir gleich der Reihe nach hier am Tisch rum und jeder darf dann einmal hineingreifen, eine Kategorie herausziehen und vorlesen. Und dann schauen wir mal, wer dazu etwas beizutragen hat. Und wenn wir mit der Kategorie dann durch sind, dann geben wir die Keksdose weiter und dann kann der nächste ziehen und das Ganze geht von vorne los. Die Kategorien kennt ihr, wir haben die Themen aber jetzt nicht im Detail abgestimmt. Ich bin ganz gespannt, wie ihr das politische Jahr in Niedersachsen so erlebt habt. Und ich gebe die Dose direkt mal an Anne.
Oh, vielen Dank. Ich habe direkt das Highlight des Jahres gezogen. Wenn ihr gestattet, würde ich direkt anfangen mit meinem Highlight. Das war für mich der Kirchentag. Also hier in Hannover die Welt zu Gast, naja, Teile der Welt. Also mich hat es sehr beeindruckt in einer Zeit, wo immer wieder gesagt wird, wie gespalten die Gesellschaft ist, wie zivilisiert man miteinander reden kann. Also Lena Dupont und Katharina Barley sind mir in ganz guter Erinnerung geblieben, die sehr ausgewogen, sehr respektvoll miteinander über europäische Asylpolitik diskutiert haben, bei extrem konträren Positionen. Ich fand es auch sehr interessant, einen kleinen Einblick in die ostdeutsche Mentalität zu bekommen. Also ich habe den Bischof Tobias Bilz von Sachsen zum ersten Mal erlebt und der hat so ein bisschen erzählt, wie das war, in der DDR Opposition zu sein und dass man sich eigentlich nur so in vertrauten Gruppen politisch geäußert hat. Das war für ihn zum Beispiel der Posaunenchor und man konnte sicher sein, dass man da auf Zustimmung stößt. Und deswegen meint er, ist es wohl für viele Ostdeutsche bis heute so, dass sie fremdeln, wenn sie sich mit ihrer Meinung nach vorne wagen und jemand widerspricht direkt. Da hätte ich gedacht, ja, das ist doch demokratische Kultur, das muss man doch aushalten. Aber offensichtlich gibt es da im Osten eine andere Mentalität und das von jemand zu hören, der so ein authentischer Zeitzeuge ist, fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Da will ich direkt reingrätschen. Bei mir steht nämlich auch beim Highlight des Jahres auf der Liste Kirchentag in Hannover. Ich habe mich nämlich auch ja jahrelang darauf gefreut, dass der Kirchentag wieder hierher kommt und fand dann die Tage Ende April, Anfang Mai total schön. Es war ja vor allem am Anfang super Wetter. Es war es waren sehr heiße Tage. Und ich finde total interessant, wie du das beschreibst, wie für dich der Kirchentag war, weil ich den Kirchentag natürlich anders erlebt habe, weil, glaube ich, jeder Kirchentag irgendwie anders erlebt, weil es einfach so viel Programm gab. Und man musste sich ja echt intensiv damit beschäftigen, wo geht man hin, was schaut man sich an und was schaut man sich halt alles nicht an. Und für mich bestand dann der Kirchentag aus eigentlich zwei verschiedenen Sphären. Also es gab ganz viel hier in der Innenstadt, was sehr stimmungsvoll war. Der Abend der Begegnung, den habe ich in ganz toller Erinnerung. Da bin ich hier aus dem Büro gestartet und dann rüber auf den Platz der Menschenrechte vom Neuen Rathaus.
Ja, da waren wir zusammen im Lichtermeer. Das war sehr schön, fand ich auch.
Ja, abends waren wir dann zusammen, aber es war ja noch ein langer Weg bis dahin. Ne? Ich bin da dann in kleiner Gruppe dort gestartet und dann wurden wir immer mehr und wir haben uns dann am Landtag getroffen, was mich sehr gefreut hat. Und genau, abends war dann der Abendsegen und das Lichtermeer und das gab es dann eben jeden Abend. Ich war dann aber nicht jeden Abend hier in der Innenstadt und habe das so erlebt, aber wir haben versucht, das hinzukriegen, weil das irgendwie das hat man sonst nicht, das kriegt man sonst nicht, dass so viele Menschen zusammenkommen und irgendwie im Guten, das hast du ja auch beschrieben, dasselbe machen. Na, und dann gab es aber diese politische Komponente, mit der ich mich ja im Vorfeld schon beschäftigt hatte, welche Politpromis sind da, wer geht aufs Podium, der da gerade noch Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte noch seinen letzten Auftritt. Und das war dann ja auch wieder Rundblickbericht erstattenswert. Da sind wir ja dann ja zu dritt, aber nicht gemeinsam, sondern alle unterschiedlich unterwegs gewesen, haben diverse politische Diskussionen verfolgt und aufgeschrieben. Und das war so die andere Seite vom Kirchentag. Und es hätte noch 5 andere Facetten vom Kirchentag gegeben, die wir dann gar nicht so abgebildet haben, die wir gar nicht sehen konnten. Aber das war für mich auf jeden Fall ein Highlight des Jahres, an das ich jetzt sehr gerne zurückdenke am Ende des Jahres.
Mal Wasser in den Wein gießen, weil ich war nur ganz kurz zum Einsatz beim Kirchentag, aber meine Veranstaltung auf dem Gelände des Kirchentags war nicht so, dass da offen diskutiert wurde und verschiedene Meinungen ausgetauscht wurden, sondern es war ziemlich stromlinienförmig. Und es ging um den Nahostkonflikt und man hatte dann zunächst den Steffen Seibert zugeschaltet, der hat dann von ferne einen Vortrag gehalten und um Verständnis geworben für die Israelis. Und dann kriegt er noch 2 Fragen, gut, die unverfänglich waren, und dann wurde er abgeschaltet, dann war er weg und dann war eine Wissenschaftlerin da, die dann eine sehr kritische Position zu Israel vorgetragen hat. Und auch da wurde dann nicht weiter kritisch nachgefragt, sondern es stand dann so im Raum und es gab dann ein paar sachliche Nachfragen oder auch ein paar Statements mit Andeutungen, aber es gab keinen wirklichen Dialog. Und da war ich doch ziemlich enttäuscht.
Ist ja auch schwer, einen Dialog zu machen, wenn der eine Gesprächspartner abgeschaltet ist, weil er gar nicht im Raum ist, ne? Also
ja, aber es hätte ja auch sein können, dass mal da verschiedene Meinungen vorhanden sind im großen Publikum, aber die waren bestimmt da, aber die haben nicht getraut, sich aneinander zu reiben.
Ja, das ist schade, wenn sowas nicht gelingt, aber ja, wie gesagt, viele Perspektiven auf diesen Kirchentag.
Aber ist auch so ein bisschen, glaube ich, symptomatisch für dieses Jahr. Also ich glaube, der Gaza-Krieg hat für uns alle dieses Jahr irgendwie überschattet und dieses Thema, was darf man sagen, was traut man sich zu sagen und was sollte man vielleicht auch lieber nicht sagen, hat, glaube ich, alle umgetrieben und auch sehr viel Porzellan zerschlagen.
Wir waren noch beim Highlight des Jahres und sind jetzt beim Kirchentag hängen geblieben, aber vielleicht hat ja noch jemand ein anderes Highlight des Jahres rausgesucht.
Ich war ja nicht beim Kirchentag, deswegen habe ich das jetzt hier auch nicht als Highlight des Jahres auf dem Tableau. Hätte ich vielleicht machen sollen. Beim nächsten bin ich auf jeden Fall mit dabei dann, wenn da jemand in der Nähe ist.
In 20 Jahren.
Merke ich mir trotzdem vor. Deswegen habe ich auch was ganz Abstraktes, weil ich war auf vielen Veranstaltungen dieses Jahr, aber irgendwie hat mich so keine richtig umgehauen. Und deswegen dachte ich mir, was fand ich so richtig toll, was so in diesem Jahr vorstand. Das war für mich der Siegeszug der Batteriespeicher. Ich habe ja ganz oft mal so Themen in der Wirtschaft, da sehe ich irgendeinen coolen Trend und schreibe darüber und dann verläuft sich das irgendwie aber schon, weil irgendwie klappt das alles nicht. Und das war endlich mal einer, der hat sich so richtig schön erfüllt und das ist jetzt so das Zukunftsthema und alle springen drauf an und das bringt uns auch richtig weiter. Das ist für mich so ein schönes Highlight des Jahres, wo man auch mal sieht, oh, es geht auch mal voran in diesem Land.
Ich habe mein Highlight noch, also ist nicht der Kirchentag, obwohl ich dabei auch war. Es ist auch Highlight nicht in dem Sinne, dass das ganz toll verlaufen ist, sondern Highlight in dem Sinne, dass das ziemlich aufregend war und dass das nicht sehr oft passiert im Journalistenleben, im landespolitischen Journalistenleben. Das ist die Wahl des MP. Jetzt nicht highlighten, dass der Supertyp gewonnen hätte und der nicht so Supertyp nicht gewählt worden wäre oder so, sondern einfach, es gab nach langer Zeit einen Wechsel im Ministerpräsidentenamt und all die Umstände, die Vorbereitungen, die Umstände, das Durchziehen, die geheime Wahl im Landtag und so, das war irgendwo ein Highlight.
Das steht bei mir tatsächlich an zweiter Stelle beim Highlight des Jahres. Das ist ja so das zweite Highlight. Die ganze Woche der MP-Wahl oder das Ganze drumherum fand ich auch sehr spannend so zu sehen, vor allem weil es ja auch eine MP-Wahl, außer der Reihe war. Es war ja nun kein Landtagswahlkampf vorher, kein neues Parlament, das zusammengetreten ist. Aber die Regierung wurde komplett neu gebildet, auch wenn da gar nicht so viel umgebildet wurde. Aber dieses ganze Zeremoniell drumherum auch zu sehen und nochmal Schlüsselübergabe in einzelnen Ministerien und da war ganz viel Trubel im Landtag, sehr feierlich, sehr, sehr förmlich. Das hat mir Spaß gemacht, das zu beobachten. Und auch etwas, was natürlich dieses Jahr durcheinander gewirbelt hat. Denn das hat man im Januar nicht gewusst, dass das kommen wird, wie das kommen wird. Am 1. April hat Stefan Weil gesagt, dass er sich zurückziehen wird. Und dann war noch nicht so ganz klar, wie, wann, wo. Und dann war ja alles ziemlich geballt im Mai natürlich dann. Und das hat auch für mich, für mein persönliches Jahr, aber auch für unser Rundblickjahr, glaube ich, ein bisschen Trubel reingebracht. Erfreulicher Trubel, hätte ja auch was Schlimmeres passieren können, aber natürlich auch etwas, was man nicht planen konnte.
Fand ich auch. Das war jetzt meine zweite Regierungsübergabe in Niedersachsen, die ich hier mitgemacht habe im Rundblick. Und beim zweiten Mal konnte ich es mehr genießen jetzt. Also ich konnte mich auf Sachen konzentrieren, die beim ersten Mal so schnell vorübergingen. Wie die ganzen Ministerübergaben, mal Schlüsselübergabe hier und der Amtseid wird abgelegt. Das konnte ich jetzt alles mal so schön mitnehmen.
Ich fürchte, wenn wir alle so viele Highlights haben, dann kommen wir gar nicht mehr zu den anderen Losen, oder?
Ich hab mal schnell die Dose weiter.
Nimm ich die mal schnell und ich ziehe den Aufreger des Jahres.
Hast du selber einen?
Ich habe tatsächlich einen. Für mich war das in diesem Jahr der Fall Friedland. Hat mich, nicht nur mich, sondern ich glaube das ganze Land auch so richtig aufgerüttelt und war schon so das Thema. Da hatte auch jeder irgendwie eine Meinung zu, war nicht unbedingt immer qualifiziert. Aber es hat auch den Landtag ja am meisten beschäftigt.
Am meisten, echt?
Ja, also zumindest gefühlt manchmal hatte ich der. In der Zeit hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, da ging es eigentlich nur noch um Fall Friedland. Irgendwie überall Thema.
Nach der Sommerpause, stimmt, hat das sehr stark zunächst den Innenausschuss beschäftigt und dann schwebte ja durch den Raum, dass es möglicherweise einen Untersuchungsausschuss gibt. Jetzt scheint klar zu sein, den wird es nicht geben, weil die Innenministerin am Ende doch recht klug reagiert hat und nachdem sie anfangs auch sich ein bisschen geweigert hat, auf die Fragen der Opposition einzugehen, sich dann sehr kommunikativ gezeigt hat in diesem Fall. Damit ist der Untersuchungsausschuss, den die AfD beantragt hat, und ich glaube, der Antrag liegt noch im Landtag, ist aber damit wahrscheinlich erstmal vom Tisch.
Da gab es auch diesen Mega-Fragenkatalog. Wie viele Fragen gab es da nochmal?
Ja, 100 etwa. Und die hat die Ministerin auch beantwortet. Auch nicht jetzt mit einer enormen Verzögerung. Manchmal denkt man, wenn da 100 Fragen vorliegen, dann werden sie erstmal die Frist. Das sind, glaube ich, ist ein Monat oder anderthalb Monate. Diese Frist hat sie nicht wesentlich gerissen, sondern sie hat die eigentlich eingehalten. Und hat sich dann bei der Befragung im Ausschuss auch nicht so gezeigt, dass sie gesagt hat, lesen Sie bitte meine Antwort, das war's, sondern auch auf Nachfragen sehr detailliert eingegangen ist. Und das hat quasi dazu geführt, dass es da keine atmosphärische Verhärtung zwischen CDU und Rot-Grün gegeben hat. Was heißt, dass es wohl keinen Untersuchungsausschuss geben wird.
Nochmal ganz kurz zur Erklärung, Fall Friedland, das war das schreckliche Ereignis, dass eine junge Frau, die mit ihrer Familie aus der Ukraine gekommen ist, in Friedland am Bahnhof mutmaßlich von einem psychisch gestörten Menschen, der eigentlich ausreisepflichtig gewesen ist, zu dem Zeitpunkt schon, vor einen oder an einen Zug gestoßen wurde und dann gestorben ist. Und der politische Eklat ging halt darum, dass der mutmaßliche Täter ja abgeschoben werden hätte können. Und das aber nicht vollzogen wurde. Und dass auch vorher schon aufgefallen ist und dass aber er nicht in Gewahrsam genommen wurde und dadurch es zu dieser Tat erst kommen konnte.
Dass er in den Tagen vor dem Ereignis auch wiederholt auffällig war und die Polizei wiederholt zur Einsetzung gerufen wurde, selbst noch an dem Tag des Vorfalls. Wobei man jetzt sagen muss, man weiß nicht, ob man die Vermutung bestätigen wird, dass er selbst das Mädchen gestoßen hat. Das ist das, was behauptet wird, aber die Untersuchungen, die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen laufen noch.
Was ich an dem Fall auch noch ganz spannend fand, war, dass das so ein Systemversagen gezeigt hat. Also es war jetzt auch nicht so, dass einer da konkret wirklich richtig was schlecht gemacht hat, sondern irgendwie haben die Räder nicht so richtig ineinander gegriffen. Und daraus kann man jetzt vielleicht mal lernen, wie es in Zukunft besser gehen kann.
Also meine Gefühlslage ist da so ein bisschen eine andere. Ich möchte mich über so einen tragischen Fall eigentlich nicht so gerne aufregen, sondern finde da eher so Mitgefühl, die Emotionen der Stunde. Als Aufreger ist mir eigentlich was anderes durch den Kopf gegangen. Und zwar war ich mit Minister Falco Moers auf Sommerreise. Er hat alle drei Unikliniken besucht und überall wird kräftig gebaut. Also die Kliniken erweitern und modernisieren sich kräftig. Und in Hannover gibt es einen Konflikt um den Ausbau der Straßenbahn. Also es soll eine modernere Verkehrsführung geben und die Straßenbahntrasse soll nun just über das Gelände führen, das die MHH als ihr neues Herz des Campus ausgewählt hat. Und ich konnte mir das so aus der Luftperspektive anschauen und finde das sehr, sehr absurd, diese ganze Debatte verkehrspolitischer Fortschritt versus medizinischer Fortschritt, diese beiden Werte gegeneinander auszuspielen. Offensichtlich ist da in der Planung überhaupt nicht miteinander geredet worden. Und jetzt sind beide, sowohl die Region Hannover als auch das Land Niedersachsen, so festgefahren in ihren Planungen, dass es kaum noch möglich scheint, da einen Kompromiss zu finden.
Ja, hätte für mich auch Posse des Jahres sein können, dieses ganze Thema. Ich finde den Fall auf einer intellektuellen Ebene irgendwie ganz interessant, weil, du hast ja beschrieben, weil es ja diese Widersprüchlichkeit gibt zwischen zwei Fortschrittsthemen. Und als ich diese Debatte einmal im Wissenschaftsausschuss verfolgt habe, da hat der Minister sehr deutlich gesagt, dass höchstwahrscheinlich ja die Uniklinik da am längeren Hebel sitzt, weil sie sich einfach auf die Wissenschaftsfreiheit im Grundgesetz berufen kann und sagen kann, dass ihre Forschungsvorhaben, auch künftige Forschungsvorhaben auf diesem Gelände, nicht durch eine ratternde Straßenbahn blockiert werden dürfen. Also das ist ja das Problem dabei. Da fährt dann eine Bahn lang und dann bewegt sich die Erde und dann sind da irgendwelche Hightech-Forschungseinrichtungen, die dann nicht mehr richtig arbeiten können. Da sind dann zwei Dinge abzuwägen und das Wissenschaftsministerium sagt ganz klar, die Wissenschaftsfreiheit, die Forschungsfreiheit wiegt da höher. Ich wäre halt am Anfang dieser Debatte nicht auf die Idee gekommen, dass man da mit der Wissenschaftsfreiheit diskutieren würde, aber die ist mir in diesem Jahr auch mehrfach begegnet.
Aber das ist ja auch vielleicht das Problem, dass das so überhüllt wird, diese Debatte. Denn ein vernünftiger Kommunalpolitiker und vernünftiger Landespolitiker hätte längst einen Weg gefunden, die Sache mal zu klären. Und das ist dem Minister Moors, der just in dieser Woche auch noch mal im Landtag zur Rechenschaft gezogen wird, das ist dem Minister Moors nicht gelungen und auch dem Regionspräsidenten nicht gelungen und dem Oberbürgermeister nicht gelungen, sich zusammenzusetzen und eine Klärung herbeizuführen. Hätte man längst machen müssen. Und diese Verhärtung, die Anne eben angesprochen hat, ist auch deshalb entstanden, weil sich keiner der Beteiligten ernsthaft bemüht hat, offenbar einen Kompromiss zu suchen. Oder sagen wir mal, eine Klärung muss ja kein Kompromiss sein. Kann ja auch sein, dass man sagt, also Leute, wir finden hier keine Lösung, es muss jetzt einer zurückstecken oder wir müssen nach Ausweichlösungen suchen. Aber das machen wir jetzt mal und das ist halt nicht passiert.
Mhm. Habe ich so ähnlich wahrgenommen. Ich denke, man muss einfach auch sehen, dass die MHH nicht nur eine Forschungseinrichtung ist, sondern auch ein Ort, wo viele, viele Menschen arbeiten, die auch auf eine zeitgemäße Art zur Arbeit kommen müssen und dort wieder wegkommen müssen. Und das ist ein Ort, wo Menschen gesund werden sollen.
Es gab ja den Vorschlag, dass man selbstfahrende Busse einsetzen könnte auf dem Gelände. Finde ich gar nicht so abwegig, diesen Weg auch zu gehen. Also es muss ja keine Stadtbahnlinie sein. Es wird ja auch, je näher man an einen Endpunkt kommt, immer weniger Personalaufkommen, das damit befördert werden muss. Aber ich möchte mir nicht anmaßen, da jetzt eine Lösung zu haben. Es war nur ein Vorschlag, der im Wissenschaftsausschuss eingebracht wurde. Ob der jemals weiterbearbeitet wurde, von wem, von der Region, vom Land, das weiß ich nicht. Ich glaube, da beißen sich auch gerade wieder die Ebenen. Das ist nicht gut. Gut, hat noch jemand einen Aufreger des Jahres? Ich merke schon, ich kann mich über dieses Thema gleich wieder aufregen.
Ach ja, Aufreger, ja gut, ich erwähne es jetzt einfach mal. Also mich hat im Wahlkampf, eigentlich das ganze Jahr über, der Umgang der anderen Parteien, nicht nur der anderen Parteien, auch der politischen Gruppen mit der AfD extrem aufgeregt. Ich finde, dass man, solange diese Partei, die AfD, nicht verboten ist, und es gibt ja nicht mal den Verbotsantrag, aus guten Gründen gibt es den noch nicht, solange das nicht passiert ist, muss man sich mit ihnen auseinandersetzen, unterhalten und auch mit ihnen diskutieren und man muss sie stellen und man muss ihnen die Möglichkeit geben, ihre Haltung vorzutragen, damit man dem dann entgegnen kann. Und das passiert halt nicht, sondern es passiert eine Ausgrenzung. Und im Wahlkampf fand ich das symbolisch, nicht nur symbolisch, auch rein faktisch sehr problematisch, dass da ein Informationsstand der AfD in Hannover in der Fußgängerzone umringt wurde von Demonstranten, die das Ziel hatten zu verhindern, dass Bürger zu diesem Informationsstand vordringen. Das finde ich unterirdisch und schlimm und hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und ich erwähne das deswegen hier, weil das ganze Jahr über eigentlich der Umgang mit der AfD so ein Thema war und sich dieser Zustand, der dann im Januar, Februar war, im Wahlkampf sich eigentlich auch fortgesetzt hat. Und das, finde ich, schadet der Demokratie. War mein Aufreger des Jahres.
Ich kann das nachvollziehen. Ich war tatsächlich bei diesen Demonstrationen auch dabei und fand es ein Stück weit auch eine Zeit, wo die Zivilgesellschaft in Bewegung war, wo viel diskutiert wurde, was ich nicht nur so negativ gesehen habe. Was ich sehr, sehr schade fand, war, dass es mit der Regierungsbildung, mit dem Koalitionsvertrag schlagartig vorbei war oder eigentlich schon vorher schlagartig vorbei war. Und ich gedacht habe, man hätte dieses Momentum jetzt wirklich nutzen können, um konkrete Sachforderungen einzubringen, um sich, wenn es das Thema Migration sein soll oder vielleicht auch andere Themen, da wirklich zu positionieren und eine Sachpolitik zu fordern.
Dieses ganze Thema, gerade die Stimmung am Anfang des Jahres, die Abstimmung, die es im Bundestag gegeben hat, wo die CDU dann ihren oder die Union ihren Antrag eingebracht hat, die AfD mitgestimmt hat und dann ist der Antrag durchgegangen in dieser Phase, als wir keine richtige Bundesregierung hatten, keine stabile Mehrheit einer Bundesregierung im Parlament. Die habe ich bei mir in einer anderen Kategorie einsortiert, die bestimmt noch kommen wird. Das war der Tiefpunkt des Jahres für mich. Ich sage es nur, weil wir gerade bei dem Thema sind, dann spare ich mir das nachher bei dem Tiefpunkt. Mir ging es ganz ähnlich. Also ich fand die gesellschaftliche Debatte zu dem Zeitpunkt echt unangenehm, super aufgeheizt. Und dann, Anne, so wie du es jetzt beschrieben hast, dann war es so schlagartig vorbei. Also da frage ich mich, war das nötig, was wir dann da im Januar erlebt haben? Musste das so sein mit all dem, was eben dazugehörte? Also ich fand nicht gut, den Antrag einzubringen. Ich fand nicht gut, dass die das gemeinsam durchgebracht haben in dieser Phase. Es war ein vollkommen unnötiger Entschließungsantrag, der nichts verändert hat. Es war reine Symbolpolitik in dem Moment, wo dann aber Union und AfD sich auf eine Seite gestellt haben. Dann ist es aber auf der anderen Seite komplett auch umgekippt mit den Massendemonstrationen, mit den Belagerung von Parteigeschäftsstellen, von Infoständen, genauso unnötig. Und dann war es vorbei. Dann wurde das einmal komplett aufgekocht. So der Topf ist übergekocht, die ganze Herdplatte ist dreckig. Aber dann gehen alle weg und die Küche bleibt dreckig. Und erstmal wartet man dann, bis ein neuer Koch kommt und da sauber macht, aber es ist nicht passiert. Ja, kann ich mich auch drüber aufregen. Gefühlt war es bei mir eher Tiefpunkt, aber nun Haken dran.
Ja, ich hatte das auch als Tiefpunkt notiert.
Tiefpunkt betrifft es auch. Aber was ihr beide da gerade gesagt habt, ist für mich aber nicht verwunderlich. Ich meine, wenn man jetzt den Anspruch hätte, dass demonstrierende Gruppen wirklich auch inhaltlich mitbestimmen wollen und irgendwie sich mit eigenen Vorschlägen beteiligen wollen am Meinungsbildungsprozess, dann könnte man erwarten, dass das ganze Jahr über unabhängig von Wahlkämpfen geschieht. Aber wenn diese Gruppen im Grunde doch nur das Ziel haben, Bekenntnisse abzugeben und sich im Vorfeld von Wahlen auf irgendeine Seite zu schlagen, um Stimmung zu machen für die einen oder gegen die anderen oder beides, dann ist da eben kein wirklicher Mitbestimmungswille. Also ich erkenne in diesen ganzen Demonstrationen auch nicht unbedingt den Wunsch, jetzt inhaltlich die Politik gestalten zu wollen, sondern ich erkenne da nur Empörung, Bekenntnis und mehr nicht. Muss ich so hart sagen.
Was ich jetzt grundsätzlich gar nicht so schlimm finde. Also kann man ja auch zum Ausdruck bringen. Wo ich dann das Problem sehe, ist, wenn dann so eine kleine Minderheit wirklich versucht, irgendwie in die Willensbildung durch Gewalt auch teilweise und Besetzungen einzugreifen. Das ist ja überhaupt nicht mehr demokratisch irgendwie legitimiert und macht auch langfristig ja gar keinen Sinn. Da hat man kurzfristig was erreicht, hat man seine Empörung zum Ausdruck gebracht und das verpufft dann wieder, wie es ja auch geschehen ist. Deswegen finde ich es grundsätzlich gut, dass man dann zeigt, oh, das ist so eine Linie, die wurde überschritten. Das geht überhaupt nicht. Aber so wie das geschehen ist, fand ich auch völlig inakzeptabel.
Ein positiver Nebeneffekt vielleicht dieser politisierten, aufgeheizten Stimmung, die wir Ende 2024, Anfang 2025 hatten, war ja, dass auch mehr Leute in Parteien eingetreten sind. Bei den Grünen wie bei der AfD so gleichermaßen, bei den klassischen Volksparteien meine ich eben auch. Und bei der Linken gab es auch sehr starken Zulauf. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt heute. Das ist ja das Gegenteil von dem, was du gerade kritisiert hast, Klaus, was ich auch kritisieren würde irgendwie. Dieses aktionistische, jetzt ist Wahlkampf, jetzt springe ich auf die Straße, halt Schilder hoch und bei dem nächsten AfD-Parteitag macht man dann das Gleiche wieder. Wenn man an dieser Gesellschaft mitwirken will, muss man, glaube ich, sich dauerhafter einbringen. Und da gab es ja jahrzehntelang einen Trend, der in die andere Richtung ging. Und jetzt haben wir scheinbar wieder einen Trend, der in die Richtung geht, dass man doch sagt, dann geht man in eine Partei, dann macht man was Längerfristiges, geht in Gewerkschaften oder Kirchen oder engagiert sich irgendwo sonst wo. Hauptsache, man engagiert sich dauerhaft. Das wäre mein Appell.
der Hoffnung, dass die neuen Mitglieder auch wirklich mitwirken, weil eben eingetreten sind, weil es gerade opportun schien. Was ich nicht behaupten will, ich hoffe es genauso. Ich freue mich auch über Parteimitglieder von demokratischen Parteien, finde ich alles super und klasse. Aber die Wirklichkeit ist oft so, jetzt bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr wird man sehen, dass die Parteien große Mühe haben, noch ausreichend Kandidaten für die Kommunalparlamente zu finden. Schade.
Wollen wir mal die Kekssoße weitergeben?
Skandal des Jahres. Der Skandal des Jahres. Der Skandal des Jahres. Ich muss noch mal einen Moment überlegen. Hat jemand anders schon einen?
Ja, ich habe tatsächlich einen. Es ist aber auch keine Überraschung. Also der Pflegenotstand ist definitiv bei uns angekommen und wir tun nach wie vor nichts. Also die seit Jahren angemahnte Pflegereform bleibt aus. Es wurde im Sommer ein Landespflegebericht vorgestellt, an dem Expertinnen und Experten ein Jahr lang gearbeitet haben. Das Ergebnis ist nicht überraschend. Also in den Berufsgruppen im Gesundheitswesen ist es bereits so, dass der demografische Wandel so weit fortgeschritten ist, dass die Stellen nicht nachbesetzt werden können. Also die Babyboomer sind bereits in den Ruhestand gewechselt und es kommen nicht genug Leute nach. Und was ich auch ganz, ganz deprimierend fand, war zum Beispiel den Psychiatriebericht zu lesen. Also das sind Einrichtungen, zum Beispiel Maßregelvollzug oder Pflegeheime für Demente, die dort besucht werden. Also wirklich die Orte im Gesundheitswesen, wo man am allerwenigsten arbeiten will und wo der Mangel wirklich jetzt schon ganz stark greifbar ist. Und es passiert einfach nichts.
Und es passiert einfach nichts. Genau das ist nämlich der Skandal. Ne? Dass einfach das Problem seit Jahren bekannt ist, dass es immer wieder adressiert wird, dass ja auch Lösungsvorschläge adressiert werden. Wir haben hier regelmäßig ja dann die amtierende Spitze der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege bei uns in der Redaktion zu Gast, haben das Interview mit denen. Immer wieder reden wir über dasselbe. Ja, also es muss ja leider sein, aber ziemlich konkrete Vorschläge, wie man die Pflege anders finanzieren könnte. Leider merkt man dann halt auch, ja, es gibt da halt auch bei den Pflegeverbänden oder bei den Sozialverbänden unterschiedliche Vorstellungen im Detail. Das macht es wahrscheinlich schwierig, dann das in der Politik aufzugreifen. Aber das Problem ist halt da. Und dann ist es ein bisschen wie mit dem Straßenbahnanschluss bei der MHH. Dann muss man einfach sich an einen Tisch setzen und einen Weg finden, besser als es einfach laufen zu lassen.
Weil das gar nichts passiert, kann man jetzt ja auch nicht sagen. Es ist ja immerhin so, dass sich zumindest gehaltsmäßig schon mal was verbessert hat. Aber das Problem ist, ist ja eigentlich gar nicht das Kernproblem, sondern es geht darum, die Bedingungen in der Pflege zur Arbeit zu verbessern. Und das wird einfach nicht angepackt. Da sind immer noch dieselbe Pflegeschlüssel und daran wird einfach nicht gedreht.
Ja.
Roboter waren mal als große Hoffnung drin, aber wie gut die funktionieren, sieht man dann auch bei praktischen Anführungen. Wenn dann das Internet weg ist, machen die auch nichts mehr. Also da kommt irgendwie nichts.
Ja, also das gönne ich den Pflegenden wirklich von Herzen, dass sie mehr Geld kriegen. Aber es ist absolut nicht absehbar, dass das was gebracht hätte, dass es mehr Menschen in diesen Beruf gelockt hätte.
Ich habe noch zwei andere Skandale des Jahres, die ich gar nicht als so groß ausführen oder diskutieren möchte oder kann. Ich will sie aber auch noch einmal in den Raum geworfen haben. Das eine ist der Tod von Lorenz A. in Oldenburg. Der ist in der Osternacht erschossen wurden, offenbar von einem Polizisten in den Rücken. Also es waren mehrere Schüsse, die zu seinem Tod geführt haben, die ja auch in Oldenburg und in Hannover und in ganz Niedersachsen und an vielen Orten zu großen Demonstrationen geführt haben. Das ganze Verfahren wird ja noch aufgearbeitet, noch untersucht. Deswegen finde ich, kann man da schwierig irgendwie jetzt was Kommentierendes sagen. Genauso bei dem anderen Fall, das wird auch noch vor Gericht verhandelt, das ist der Staatsanwalt hier aus Hannover, der mutmaßlich Infos an die Drogenmafia durchgestochen haben soll. Auch da läuft das Verfahren noch, als es aufgeploppt ist, Riesenthema. Und während ich spreche, weiß ich gar nicht mehr, ob das eigentlich in diesem Jahr oder im letzten Jahr aufgeploppt ist. Es hat uns jedenfalls in diesem Jahr immer wieder beschäftigt. Es ist
im Oktober 2024 aufgefloppt und der Prozess hat in diesem Jahr begonnen und schleppt sich wirklich hin. Er hat bisher wenig Neues gebracht. Und bei Lorenz A., meine ich, ist jetzt die Anklage immerhin klar. Das heißt, der Polizist muss sich vor Gericht verantworten. Und es wird einen Prozess geben mit großer medialer Begleitung. Ja. Ich hätte auch noch einen Skandal des Jahres, habe ich jetzt konnte Zeit gehabt nachzudenken. Aber eigentlich muss man gar nicht so viel drüber nachdenken. Das ist das, was gerade im Landtag verhandelt wird. Der Skandal des Jahres, finde ich, ist auch die Rekordverschuldung des Landes, die ganz strikt und ganz bewusst und ganz offen zugegeben von der jetzigen Regierung geplant wird, mit der Begründung, wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Geld, was wir in den Ausbau der Infrastruktur stecken. Und dann gibt es schon Milliardenzuschüsse des Bundes und auch des Landes und erhebliche Rücklagen. Und trotzdem werden zusätzlich noch erhebliche neue Schulden angehäuft, sodass es doch auch viel Kritik gibt, auch viele Rügen auch vom Landesrechnungshof, die besagen, das ganze Geld, was ihr da bereitstellt, das könnt ihr gar nicht ausgeben, weil die Strukturen gar nicht vorhanden sind. Es gibt gar nicht genug Firmen, die man in der Weise beauftragen kann, der schnell umsetzen können. Und die Prozesse sind immer noch zu langsam. Deswegen wird die Masse des Geldes, auch die Masse der Schulden, die da jetzt aufgenommen werden vom Land Niedersachsen, werden wahrscheinlich wieder in die Rücklage gepackt. Und so hat man einen Riesenbatzen Geld in der Hinterhand dann angelegt, mit Schulden finanziert, ohne dass man es wahrscheinlich sinnvoll in überschaubarer Zeit ausgeben kann.
So unterschiedlich sind dann noch die Meinungen. Ich habe mir das nämlich, die Investitionsoffensive habe ich bei mir unter die gute Nachricht des Jahres tatsächlich gepackt, weil das für mich mal wieder zeigt, dass tatsächlich auch das Land noch handlungsfähig ist und der Staat und dass wir auch Probleme in den Griff kriegen können. Dass das natürlich im Detail, wie du das ausgeführt hast, auch nicht ganz einfach ist. Also wie kann man das Geld so schnell ausgeben, ist natürlich ein Riesenproblem. Ich finde das gut, dass in Niedersachsen die Politik einen Weg zusammen mit der Wirtschaft sucht. Es gibt da so eine Charta für den Infrastrukturausbau. Klingt furchtbar, aber hat im Prinzip den Hintergrund, dass man versucht, mit der Industrie und mit den Bauunternehmen einen Weg zu finden, dass man die Investitionen so gleichmäßig verteilt und dass es dann auch nicht zu irgendwelchen Mitnahmeeffekten kommt, weil jetzt plötzlich, oh, der Staat gibt ganz viel Geld dazu. Da können wir die Preise ordentlich anziehen, dass das eben nicht passiert. Und das denkt man hier mit. Und das finde ich schon ziemlich vorausschauend und auch mal wirklich gut.
Ich ziehe einfach mal einen neuen Zettel. Oh, das ist das, was ich schon hatte. Das ist nämlich der Tiefpunkt des Jahres. Ich habe meinen Tiefpunkt schon verballert. Hat jemand anders noch einen Tiefpunkt über?
Dein Tiefpunkt war ja am Anfang des Jahres. Meiner kommt jetzt zum Ende. Ich finde tatsächlich, den Herbst der Reform ist der Tiefpunkt des Jahres.
Der Flop des Jahres, gab es ja gar nicht.
Oder so. Für mich dann der absolute Tiefpunkt jetzt der Industriestrompreis. Vor Ewigkeiten gab es aus Niedersachsen eigentlich schon ein ganz tolles Modell, wie das aussehen könnte. Und dann kommt der Bund mit so einer halbgaren, furchtbaren Idee, die irgendwie niemanden weiterbringt. Und das ist so für mich der Inbegriff dessen, man hat das Problem erkannt, genauso wie beim Pflegenotstand. Und anstatt es anzugehen, wird es einfach nur immer schlimmer, verschleppter. Und es werden so Alibi-Lösungen dann präsentiert. Beim Pflegenotstand passiert noch nicht mal das. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Aber ich finde beim Wirtschaftswachstum, dass er echt immer nur nach unten geht derzeit oder zumindest stagniert und mal durch Einzelinvestitionen, wie die Investitionsoffensive gepusht wird, da geht es eigentlich, wir erreichen ein Tal nach dem anderen, ohne dass ich mal sehe, dass es aufwärts geht. Das finde ich so richtig traurig.
Wir müssen ja nicht so lange im Tiefpunkt verharren, wir können auch viel weitermachen.
Ja, dann ziehe ich mal den nächsten, ich schüttel noch mal ein bisschen durch. Der Absteiger des Jahres. Oh je, wir haben ja gerade die Abstimmung laufen, suchen den Aufsteiger des Jahres. Aber wer ist denn euer Absteiger des Jahres?
Nochmal kurz zur Erklärung. Ich wollte diese Kategorie Absteiger des Jahres gerne aufnehmen, denn wann immer ich unsere Abstimmung zum Aufsteiger des Jahres irgendwo promote und sage, hey, wir suchen gerade, dann kommen die Leute immer mit, ja, aber das ist auf jeden Fall der Absteiger des Jahres. Und dann kriegt man immer schon, also ich habe das Gefühl, die Leute sind alle so negativ orientiert, während wir mit der Abstimmung was Tolles nach vorne stellen wollten. Wir haben die Leute ganz viel Häme über und wissen immer gleich, wer der Absteiger ist. Habt ihr welche?
Jetzt interessiert mich aber erst nochmal, wer wurde sie denn so genannt als Absteiger des Jahres?
Das habe ich auch gedacht.
Das darf ich jetzt nicht verraten.
Ja, ich hätte einen Absteiger, aber das meine ich gar nicht negativ. Ich will es nur mal so schildern. Stefan Weil, gestern hat er Geburtstag gehabt, 67 ist er geworden, sitzt so in den hinteren Reihen des Landtags und hat dann auch Geschenke bekommen und hat ihm gratuliert und er sitzt dann da und lächelt. Und heute hat er da auch gesessen, Debatte über den Haushalt, eigentlich so eine Sternstunde soll das immer sein, des Parlaments, Debatte über den Haushalt. Und dann hat er das so von da beobachtet, wie so sein Nachfolger da auf der Regierungsbank saß. Übrigens ein bisschen angespannt heute, der Nachfolger nicht so locker, wie er früher war. Und dann sitzt der Stefan Weil da, ja, und dann geht er mal raus, trinkt einen Kaffee und dann hat er noch das eine oder das andere zu tun. Und man merkt richtig, wie er nicht dieses Dasein als einfacher Abgeordneter genießt. Das Genießen sieht anders aus, wie er es so hinnimmt und so annimmt. Und man merkt, er war mal ganz vorne und hat ganz viel zu sagen gehabt. Jetzt ist er das nicht mehr. Das vermisst er nicht unbedingt so sehr, glaube ich. Aber man merkt ihm an, dass er so ein paar Gänge zurückschalten muss und dass das nicht so ganz ein Ding ist. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist irgendwie ambivalent. Einerseits ist er sicher zufrieden, dass es ruhiger ist und andererseits bedauert er, weil er weiß, wenn er da jetzt vorne säße, würde er das eine oder andere anders machen. Das ist so ein Absteiger deswegen, weil er von ganz oben runtergestiegen ist, aber nicht unbedingt im Sinne von, der hat jetzt große Fehler gemacht, sondern ist einfach nicht mehr ganz oben.
Ich hätte ihn jetzt dann eher unter Aussteiger des Jahres laufen lassen.
Ist ja noch im Landtag.
Ja, aber er hat sich ja so zurückgezogen. Ich denke auch immer bei Stefan Weil, Niklas hatte mal eine schöne Tageskolumne zugeschrieben und dann auch so ein Foto gepostet, wo Stefan Weil auf einem Steg sitzt. Und da wirkte er so ganz entspannt und auch so angekommen in seiner neuen Rolle.
Das hat er selber gepostet, dieses Foto. Das zeigt ihn bei seinem Segeltörn, wo er ganz, ganz fröhlich war. Und die Reaktionen auf dieses Foto waren echt, ja, ich sag mal unterschiedlich. Ich glaube, es gibt die, die ihm richtig gönnen. Ach ja, jetzt ist er da in seinem Ruhestand angekommen und kann das genießen. Ich selber war ein bisschen irritiert, weil er selber vom Ruhestand da geschrieben hat und ich so denke, naja, du bist aber immer noch Landtagsabgeordneter. Wie findet das denn eigentlich dein Wahlkreis so, dass du jetzt die Tätigkeit als einfacher Abgeordneter mit dem Ruhestand gleichsetzt? Und dann war es doch ein bisschen sehr lässig, wie er da saß. Ich glaube noch mit so einer Bierflasche in der Hand, bin mir nicht ganz sicher, da will ich mir jetzt auch nichts andichten. Es war durchaus so, wie ich mir auch meinen Urlaub vorstellen könnte, aber jetzt nicht so, wie ich den gerade noch MP Stefan Weil nur wenige Wochen nach seinem Ausstieg aus der Spitzenpolitik mir gerne vorgestellt hätte.
Das ist aber vielleicht auch so ein Zeichen unserer Zeit, denn ganz viele aus der Generation von Stefan Weil gehen ja jetzt in den Ruhestand. Und ich glaube, das wird uns gesellschaftlich noch sehr doll beschäftigen. Nicht nur, wie wir die Fachkräfte ersetzen, sondern auch, was die Babyboomer denn so im Ruhestand vorhaben. Ich habe zum Beispiel gehört, wenn jeder Vierte sich vornimmt, ehrenamtlich ein benachteiligtes Kind unter die Fittiche zu nehmen, wäre schon allen geholfen. Oder neulich habe ich gehört, den Ruhestand als Projekt betrachten. Also diese Lebensphase bewusst mit etwas starten, was man vorher noch nie gemacht hat. Vielleicht ist Stefan Weil ja auch gerade in dieser Phase, wo er sich das überlegt, was das sein könnte.
Dabei hat er ja direkt eine neue Aufgabe übernommen. Er ist ja auch Chef der Schuldenbremsen-Reformkommission geworden. Also er ist ja nicht ganz ohne wichtige Aufgabe geblieben.
Naja, aber es ist so tatsächlich so, deswegen, also das, was Christian sagt, wo ich auch nicht zustimme, er ist nicht glücklich jetzt in einer neuen Lebensphase. So, das strahlt er nicht aus für mich. Nein. Es ist so ein bisschen wie, ich will eigentlich Abschied nehmen, kann es aber nicht ganz und bin so in der Zwischenphase des noch Daseins und noch nicht Wegseins und eigentlich Wegwollens, aber dann wieder da bleiben wollen. Und in dieser Zwischenphase ist er ganz einfach, weil er tatsächlich, und das hat Niklas ja eben sehr treffend gesagt, einerseits fühlt er sich als Ruheständler, hat aber noch ein Mandat, was eigentlich ein Vollberuf ist. Zumindest wird es so verstanden und das wird ja auch so bezahlt. Und das ist eine Zwangslage, ja, aus der man schlecht rauskommt, wenn man nicht klare Entscheidungen trifft. Und die hat er halt noch nicht getroffen.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Lostrommel. Bitteschön.
Und wir haben die gute Botschaft des Jahres. Ja, ich habe meine ja eben schon genannt. Das war für mich die Investitionsoffensive. Deswegen gebe ich das gleich mal hier an das Plenum weiter.
Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ich habe mich so schwer getan mit dieser Kategorie. Ich dachte, das wäre im Idealfall was Gutes für den Abschluss dieser Runde. Ist jetzt noch nicht ganz der Abschluss, aber so, damit wir gut in die Weihnachtszeit starten. Habt ihr was? Ich habe mit Mühe und Not etwas rausgesucht.
Ich habe ein Detail aus dem Gesundheitswesen. Und zwar, würde ich sagen, zeichnet sich so ein bisschen der Trend ab, nicht ärztliche Berufe aufzuwerten. Es gibt vom Sozialministerium und vielen Partnern im Gesundheitswesen einen 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Hausärztinnen und Hausärzte. Und da ist zum Beispiel auch vorgesehen, die Position von Physicians Assistants, kurz PA, zu stärken. Also ein relativ neuer Beruf, der so irgendwo zwischen Medizinstudium und Pflegestudium angesiedelt ist. Der vielleicht geeignet ist, Ärzte sehr zu entlasten. Oder ich habe zum Beispiel einen hebammengeleiteten Kreissaal besucht. Dort wird ganz viel ausprobiert, wie man im Dialog und in Abstimmung auf die Bedürfnisse von Mutter und Kind eine natürliche Geburt gestalten kann, was sich dann vielleicht auch auf andere Kreissäle übertragen lässt und wo die Hebammen ihr Erfahrungswissen ganz doll einbringen können. Oder zum Beispiel auch der neue Notruf der Kassenärztlichen Vereinigung. Die haben auch sehr viele Nichtärzte eingestellt, um eine Erstversorgung von Patienten zu gewährleisten, die vielleicht gar nicht unbedingt einen Arzt brauchen, denen auch andere Berufsgruppen helfen können. Das sind so kleine Signale, dass sich da was bewegt im Gesundheitswesen und dass man versucht, dem Fachkräftemangel da zu begegnen und vielleicht auch, wie gesagt, Berufe aufzuwerten, wo bisher wenig junge Leute sich für erwärmen konnten.
Deine gute Botschaft gefällt mir sehr. Meine ist sehr viel kleiner. Ich habe nämlich rausgesucht, dass in diesem Jahr der christliche Religionsunterricht in Niedersachsen offiziell in die Bahn gesetzt wurde. Ich glaube, er wird noch nicht irgendwo praktiziert. Das kommt jetzt erst noch nach und nach und es war auch alles sehr holprig. Aber das war ein Projekt, an dem viele Leute sehr lange mitgedacht und mitgewirkt haben. Und es ist ja, finde ich, ein Zeichen der Ökumene, der Zusammenarbeit, ein zukunftsgerichtetes Projekt für eine Kirche, die, glaube ich, nicht so die strahlende Zukunft hat, aber wo sich jetzt eben verschiedenste Kirchen, also alle Kirchen hier in alle Kirchen und Bistümer hier in Niedersachsen zusammengetan haben mit dem Kultusministerium und einen neuen Lehrplan entwickeln und einen Weg gefunden haben, wie Religionsunterricht, also ein Unterricht, der sich vor allem mit Sinnfragen beschäftigt, die uns doch alle doch umtreiben, wie der auch funktionieren kann, wenn die Kirchenmitgliedschaft immer weniger wird und auch die deswegen gerade die Konfessionen nicht mehr überall so stark vertreten sind, dass da konfessionsgebundener oder nach Konfession getrennter Religionsunterricht stattfinden kann. Und das fiel mir ein, als ich darüber nachgedacht habe, was eine gute Botschaft sein könnte, natürlich auch, weil es ein bisschen kirchlich konnotiert ist, diese Kategorie.
Aber meine gute Botschaft ist, dass ich das Gefühl habe, ist ein Gefühl, aber Gefühl auch gestützt durch Hinweise und Beschlüsse und Gesetzesvorhaben, dass die Digitalisierung in Deutschland, die Digitalisierung der Verwaltung jetzt doch wohl vorangeht. Das heißt, man gibt sich jetzt mehr Mühe, die Dinge wirklich anzuschieben. Gerade Niedersachsen liegt da ja ziemlich weit hinten und hat das lange verschlafen. Aber gerade durch die Bundesregierung und durch das neue Bundesministerium dort, glaube ich, wird ganz viel in Gang gebracht, was denn dazu führen wird, dass wir sehr viele Verwaltungsprozesse dann doch sehr stark vereinfachen können. Und dann wird der nächste Schritt, den ich irgendwie seit Beginn meines Berufslebens fordere und nie wird richtig drauf gehört, nämlich eine richtige Verwaltungsreform, die zu einer Verschlankung dieser schwierigen, verästelten und sich selbst blockierenden Bürokratie führt, dass eine solche Verwaltungsreform dann endlich möglich ist, weil die Digitalisierung die Voraussetzungen dafür schafft und im Übrigen der Personalmangel durch den demografischen Wandel, wir werden sehr viel weniger Mitarbeiter im öffentlichen Dienst haben, der Personalmangel dazu zwingt, diesen Weg zu gehen. Und die Voraussetzungen dafür werden, glaube ich, gerade vor allem im Bund und später dann auch im Land geschaffen.
Sag ich toi, toi, toi. Ich kann mich noch an meine Zeit als Kommunalreporter erinnern. Da hatten wir dann in einer Gemeinde die Einführung eines digitalen Gebäudemanagements in einer Kommune, was einfach nur dazu geführt hat, dass dann noch eine halbe Stelle geschaffen wurde für den, der dieses digitale Gebäudemanagement betreibt.
Sollen wir mal weitergehen bei den Kategorien? Ich glaube, Klaus ist dran, oder?
Ach, ja. Ich öffne. Dauerbrenner des Jahres. Der Dauerbrenner des Jahres. Mir fällt da was, wenn ich anfangen soll, was Landespolitisches ein, was sich über die ganze Zeit irgendwie hingezogen hat. Im Frühjahr wurde es verkündet, als Gesetzesvorhaben dann angeschoben, dann gab es die Anhörungen der Verbände dazu, dann ging es nochmal durchs Kabinett, dann ging es in den Landtag und da gab es wieder Anhörungen. Das ist die Niedersächsische Anstalt für Immobilienaufgaben. Das ist eine Einrichtung des Finanzministeriums. Da sollen die Landesgebäude in eine Anstalt übertragen werden und dann wirtschaftlicher betrieben werden. Und dieses Projekt ist von Anfang an sehr kritisch beäugt worden. Und am Ende stellte sich heraus, dass es im Grunde von vielen Seiten, auch von vielen wissenschaftlichen Seiten, als sehr fragwürdig hingestellt wird, ökonomisch fragwürdig und verfassungsrechtlich im Übrigen auch. Das war für mich so ein Dauerbrenner, der das ganze Jahr über geköchelt hat und immer wieder gab es Kritik. Am Ende ist es dann beschlossen worden, aber groß feiern tut es heute eigentlich kaum noch jemand.
Ich habe das Thema jetzt nur so aus deiner Berichterstattung verfolgt, aber ich musste immer so an die Deutsche Bahn denken. Geht dir das auch so? Also das war ja auch so ein Beispiel, wo man mal gedacht hat, man überführt das in so eine privatwirtschaftliche Form und dann wird das alles effizienter und damit haben die Probleme ja erst so richtig angefangen.
Ja, wenn man es richtig überführen würde in eine privatwirtschaftliche Form, dann wäre es wahrscheinlich sogar effizient, aber das ist so ein Mischmasch-Modell, was im Grunde nur dazu dient, so ist die Kritik zumindest auch vom Landesrechnungshof gekommen. Im Grunde dient es nur dazu, eine weitere Verschuldungsmöglichkeit zu eröffnen. Und ansonsten ändert sich in den schwierigen Verwaltungsstrukturen an dieser Stelle eben nichts. Und das ist für mich so ein Dauerbrenner. Aber es ist nur ein kleines Detail aus einem großen Pool der Landespolitik.
Ich habe als Dauerbrenner-Themen auch drei landespolitische Themen oder Themen, die hier in Niedersachsen politisch interessant sind, die sich aber immer weiter durchziehen, eigentlich schon jahrelang und teilweise in diesem Jahr neue Höhepunkte erreicht haben. Das eine ist die Novelle des Jagdgesetzes. Da gab es Anfang des Jahres ja diese riesige Jägerdemo. Der Konflikt darum ging schon im Vorjahr los, eigentlich schon im Sommer. Und es zog sich da schon sehr lange hin. Und da war alles noch sehr unklar, wie dieses Gesetz aussehen soll. Dann wurde über den Jahreswechsel mobilisiert für diese Demo. Dann gab es plötzlich ein Eckpunktepapier der Koalition, was noch weit entfernt war von einem Gesetzentwurf. Und immer mal wieder im Jahr ploppte dann da sowas auf. Habe ich immer wieder aufgegriffen. Irgendwann wurde dann noch der erste Gesetzentwurf vorgestellt. Ähnlich ein Dauerbrenner-Thema für mich ist der Wolf. Da tut sich jetzt etwas auf Bundesebene. Das begleitet uns ja auch schon seit Jahren hier in Niedersachsen. Aber verändert hat sich da halt nichts. Deswegen, das macht es für mich halt auch so zum Dauerbrenner. Es brodelt so vor sich hin, ohne dass tatsächlich eine große Veränderung kommt. Eher eine Veränderung im Negativen gibt es beim dritten agrarpolitischen Thema. Das ist der Stallumbau. Ich predige ja eigentlich seit Jahren hier bei unserer Jahresausblicksausgabe, dass doch endlich der tierwohlgerechte Stallumbau kommen muss und nie kommt was und immer wird schlechter. Jetzt hat man eben auf Bundesebene ein großes Stallbauumbauprogramm gestrichen. Und aber auch das ist halt etwas, was immer wieder so kommt. Deswegen, das sind meine drei Dauerbrenner des Jahres.
Ab beim Stallumbau habe ich nie verstanden, warum das nicht vorangeht, weil wer ist da eigentlich dagegen? Selbst die Unternehmen wollen das gerne, so umzubauen. Aber irgendwer in der Politik wirft da trotzdem immer so Knüppel zwischen die Beine.
Ja, das eine ist halt das Geld, das es geben muss und das kostet viel Geld. Und auch wenn alle sagen, ja klar, wir wollen Tierwohl, wollen die Leute dann doch nicht dafür bezahlen. Und da ist, also gibt es halt Vorschläge, die liegen seit Jahren auf dem Tisch, wie man es bezahlen könnte, Tierwohlcent zum Beispiel oder steuerfinanziert oder wie auch immer. Das Programm, das Özdemir als Agrarminister noch aufgelegt hatte, das war halt eine Milliarde aus dem Bundeshaushalt. Die anderen Programme wollte man, glaube ich, im Wahlkampf nie einführen, weil dann das Fleisch teurer wird oder weil tierische Produkte dann teurer werden. Also das ist die Finanzierungsgeschichte. Und das andere sind ja rechtliche Rahmenbedingungen in der Bauordnung und TA Luft. Also, und da gibt es halt auch wieder Zielkonflikte. Natürlich wollen alle einen tierwohlgerechten Stall, aber stinken soll es halt auch nicht. So, und ich glaube, das sind wieder so Sachen, da will halt niemand ran, da will niemand was entscheiden und irgendwie alle wollen nur das Beste, aber niemand macht was. Und also ich glaube, dass das Thema jetzt ziemlich abgeräumt ist und ich erwarte gar nicht mehr, dass sich da etwas tut, weil es so lange auf dem Tisch gelegen hat, dass jetzt auch das Papier irgendwie vergilbt ist und niemand mehr dieses Konzept aufgreifen wird und die Prioritäten verschieben sich. Ich glaube, Sicherheitspolitik zum Beispiel interessiert uns jetzt mehr als Tierwohl und deswegen ist das Thema einfach gerade weg.
Ja, ich habe noch einen traurigen Dauerbrenner, nämlich, dass die Arbeit von Journalisten angefeindet und in Frage gestellt wird. Also so ein trauriger Höhepunkt für mich war Dunja Halyali in diesem Jahr, die sich, fand ich, sehr differenziert zum Tod des christlichen Influencers Charlie Kirk geäußert hat. Also die durchaus pietätvoll und respektvoll Kritik an seinen Äußerungen geübt hat und dafür mit Hass überzogen wurde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, so Niedersachsen ist da sehr kultiviert. Also ich spüre so eine Stimmung noch nicht. Aber so manche Diskussionen, da denke ich, sowas hätte es früher auch nicht gegeben. Also was mich in diesem Jahr sehr angefasst hat, war, dass ich von einer Fachtagung berichtet habe und die Äußerungen einer Referentin zusammengefasst habe und die mich sehr massiv hinterher angegangen hat und behauptet hat, ich hätte ihr das vorher zum Autorisieren vorlegen müssen. Ich finde das ganz bedenklich, wenn Menschen, die sich wissenschaftlich mit dem Zustand der Demokratie beschäftigen, so über Pressefreiheit denken.
Also dieser Vorgang hat mich auch stark beschäftigt, das, was du da berichtet hast und was dir da entgegnet wurde. Das fand ich auch unmöglich. Und ja, ich fürchte auch, dass es einen gewissen Trend gibt, auch bei uns im Land. Und ich will mal sagen, es fängt vielleicht bei ganz kleinen Kleinigkeiten an, die wir gar nicht so wahrnehmen. Also mal ein Beispiel. Es gibt heute immer mehr Presseeinladungen zu Statements von Ministern oder Fraktionsvorsitzenden oder wie auch immer, wo man reinkommt und da steht ein Mikrofon und eine Kamera und dann stellt man sich daneben und dann soll das ganz schnell gehen. Früher war es üblich, dass man dich da hinsetzte und Zeit hatte, Fragen zu stellen und dass diese Statements oft dazu führen, dass schon allein durch das Signal, wie die räumliche Aufstellung ist, gar keine Fragen mehr erwünscht sind, sondern es geht nur noch darum, dass jemand seine Schlagworte präsentiert, dass das möglichst von den Fernsehteams aufgenommen wird und dass das nicht hinterfragt werden soll. Und im Übrigen korrespondiert das ja auch mit der Tatsache, dass ganz viele Kollegen, die dann zu solchen Terminen geschickt werden, auch überhaupt gar keine Lust haben, irgendwelche Nachfragen zu stellen, weil sie auch im Thema nicht drin sind. Das ist wieder die Schwäche unserer Seite, die Schwäche des Journalismus, dass Personal abgebaut wird, dass es keine Spezialisierung mehr gibt in der Form, wie es früher war und ähnliches. Aber so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass der Journalismus, die kritische Begleitung der Politik zunehmend unwichtiger wird für viele Akteure.
Ich erlebe das auch, dass der Journalismus schlechter wird und das wiederum verstärkt, dass es Kritik am Journalismus gibt. Also es gibt da nämlich auch viel Kritik, die der Journalismus sich anhören muss. Das finde ich auch. Nur die Art und Weise, wie es dann passiert, finde ich wieder bedenklich. Mein Erlebnis ist, dass auf Verbandstagen zum Beispiel über journalistische Berichterstattung teilweise namentlich über Journalisten hergezogen wird, die nicht da sind, mit denen scheinbar nicht gesprochen wurde und wo dann bei deren Berichterstattung kritisiert wird und gesagt wird, der hat keine Ahnung. Und vielleicht hatte der keine Ahnung, kann sein, das ist ja möglich, das kann ja auch mal sein, dass der das schreiben musste und der sonst im Thema ist, konnte es gerade nicht machen. Es ist diese Häme, mit der da übereinander gesprochen wird, die mich stört, die wir Journalisten aber auch gut können und ich glaube, die viele Journalisten jahrelang so geprägt haben und sich auch als was Besseres gefühlt haben und deswegen Kritik an ihrer Arbeit gar nicht zugelassen haben, die jetzt wiederum dazu führt, dass Verbände, Parteien vielleicht auch, ich habe es eher bei Verbänden erlebt, die nicht mehr so sehr auf Journalisten angewiesen sind, weil sie jetzt andere Kommunikationswege haben, weil die jetzt ihren eigenen Newsletter haben, ihren eigenen Podcast haben, ihre Zielgruppe auf ihre eigenen Wege erreichen, die jetzt halt austeilen, die jetzt sagen, jetzt brauchen wir euch nicht mehr und jetzt müsst ihr auch nicht mehr kommen und ihr berichtet eh schlecht, ihr habt keine Ahnung davon. Und wir sind ja auch in Bereichen unterwegs, wo es sehr speziell werden kann und wo dann andere Kolleginnen und Kollegen, die nicht so speziell berichten müssen wie wir, das vielleicht ein bisschen oberflächlicher tun. Und das wird dann gleich dargestellt, wie, die haben eh keine Ahnung, mit denen muss man gar nicht mehr reden. Das macht mir Sorgen auf beiden Seiten.
Dieses Kräfteungleichgewicht macht mir auch richtig Sorgen, weil im Journalismus muss effizient gearbeitet werden, da muss Geld gespart werden. Deswegen kommen halt auch immer weniger Kollegen zu Terminen oder können sich dann so Themen vornehmen. Und auf der anderen Seite werden Pressestellen immer mehr aufgestockt. Und die sind teilweise deutlich besser besetzt und auch besser ausgestattet als jede Redaktion mittlerweile, können sich viel besser um die Themen kümmern, können auch noch ihre Kanäle viel gezielter bespielen und an der Presse eben immer mehr vorbeiarbeiten.
Mhm. Ja, also da fällt mir auch diese Pressereise mit Minister Moors ein, die ich vorhin schon erwähnt habe. Da war ein riesiges Heer von PR-Leuten, die alle im öffentlichen Dienst tätig sind. Fotografen, Social-Media-Leute, Pressesprecher. Und ich war zeitweise die einzige Journalistin. Und eine Fotografin hat mir dann gesagt, ich soll doch mal bitte aus dem Bild verschwinden, damit sie den Minister besser fotografieren kann.
Gut, jetzt ist die Stimmung im Keller. Ich mache mal ein neues Thema auf. Das könnte vielleicht ein schönes Thema werden. Es ist nämlich die Begegnung des Jahres. Ich habe eine. Wer hat noch eine?
Hätte auch noch eine?
Ich habe auch eine.
Christian, erzähl mal.
Wäre fast schon so Highlight bei mir des Jahres gewesen, war aber mehr persönlich, deswegen ist es die Begegnung des Jahres für mich sehr prägend. Mein Besuch mit Grant Henrik Tonne bei der Gamescom, das war richtig schön. Ich bin da mit seinem Büroleiter zusammen zu ihm, zu seinem Privathaus, dann ist er zugestiegen. Wir sind alle zusammen zur Gamescom gefahren, sind da einmal rübergelaufen. Ich konnte ihm so ein bisschen die neuen, also dem Wirtschaftsminister so ein bisschen die Trends der neuen Spieleszene so erklären. Er war da schon eine Weile raus, habe ich festgestellt. War ein super schöner Termin. Hat mich auch inhaltlich, habe ich viel gelernt, auch über die wirtschaftlichen Sachen der Games-Branche. Er, glaube ich, auch. Also bin sogar ziemlich sicher, er auch eine Menge. Und war ein netter Austausch. Und auch persönlich hat man dann auch, also habe ich zumindest in der Situation gesehen, so ein Minister ist auch nur ein ganz normaler Mensch.
Das war ja mehr als Embedded Journalism. Das war ja schon, du warst eigentlich der Informant des Ministers.
Ja, wobei ich da auch gemerkt habe, also ganz unkenntnisreich war eine Szene nicht. Über seine Kinder hat er da auch ein bisschen was mitgenommen. Aber in der Politik kommt man offenbar nicht mehr so richtig zum Zocken. Deswegen bleibe ich auch lieber auf der Seite des Journalismus.
Du hast zu viel Zeit zum Zocken, höre ich da gerade raus. Okay.
Ja, ich habe gerade kürzlich eine sehr spannende Person kennengelernt, nämlich Christa Karas, war Staatssekretärin im von Gerhard Schröder neu gegründeten Frauenministerium in den 90ern. Und zwar war das so, es war die Anhörung im Landtag zum niedersächsischen Gleichstellungsgesetz und hinter mir saßen zwei ältere Damen und kommentierten das immer so. Und ich hatte so eine Irritation und hatte Schwierigkeiten zuzuhören und dachte, na, wer ist denn das wohl? Und dann hat mir das Klaus erklärt, dass das eben die Frau ist, die das Ganze auf den Weg gebracht hat mal und die das erste NGG geschrieben hat. Und Christa Karas und ich waren zusammen im Museum. In Braunschweig gibt es aktuell eine Ausstellung, die heißt Weibermacht. Es geht um die männliche Angst vor der weiblichen Machtübernahme. Und das war so ihr Vorschlag, dass wir uns diese Ausstellung zusammen angucken. Und sie hat mir ganz viel erzählt, ja, von den guten Seiten des Feminismus. Also wir erleben ja aktuell ganz viel Gewalt gegen Frauen, viel öffentliche Anfeindungen von sichtbaren Frauen. Und sie hat so von der Zeit berichtet, als man dachte, es geht aufwärts. Und die Grünen waren endlich an der Regierung beteiligt und sie konnte ganz viele Ideen umsetzen, für die sie sich schon lange eingesetzt hat. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, fand ich, so über die alten und die neuen Zeiten.
Ich war ganz begeistert, als du davon erzählt hast, weil ich diese Konstellation genial fand. Also diese Persönlichkeit an diesem Ort, in dieser Ausstellung, das passte so gut zusammen. Es gibt davon auch Bilder von euch beiden zusammen, im Rundblick natürlich, aber auch auf unserer Insta-Seite vom Rundblick Niedersachsen. Da kann man sich das mal angucken, vielleicht ein kleiner Hinweis, kleiner Werbeblock. Fand ich, war ein ganz toller Austausch und irgendwie ein tolles anderes Format. Ich wünsche mir sowas immer mit einem Minister, einer Ministerin an irgendeinem Ort zu sein, der für sie irgendwas bedeutet, mit einem anderen politischen Menschen. Also nicht nur hier in der Redaktion sich treffen, sondern die Begegnung an einem anderen Ort zu machen. Das finde ich schön, ja. Meine Begegnung des Jahres war weniger eine echte Begegnung, aber es war eine Begebenheit, über die ich gerne noch erzählen wollte. Im Sommer, als wir hier gerade Sommerpause hatten, da kam ja Friedrich Merz nach Hannover zum Antrittsbesuch. Er hat irgendwie alle Landeshauptstädte einmal besucht und war dann in Hannover. Ich hatte Zeit und war dann da und ich dachte so nach der Hälfte des Programms, wenn wirklich eine Arbeitswoche wäre, wäre ich längst weg. Das war nämlich eine Begegnung ohne Begegnung oder mit ganz vielen Begegnungen, aber ohne Tiefgang. Wir mussten relativ früh da sein. Wir mussten sehr, sehr viel warten dafür, dass dann immer wieder der Ministerpräsident und der Bundeskanzler vor die Presse getreten sind, um vorbereitete Statements vorzutragen, denen sie dreimal dasselbe gesagt haben. Dann wurden wir in Busse verladen, wurden zur MH gefahren. Dann sind die da mit einem selbstfahrenden Bus hingekommen, aber das haben wir nicht richtig gesehen, weil die sind halt aus irgendeinem Fahrzeug rausgestiegen. Keine Ahnung, ob das selbst gefahren ist. Und dann waren wir in der MHH und waren eigentlich nicht in der MHH, denn wir wurden nur in irgendwelche Konferenzräume gebracht, wo wir dann warten konnten. Und dann haben die sich was angeguckt und wir konnten nicht mit dabei sein. Und dann kamen sie wieder und haben wieder Statements vorgetragen und mussten den nächsten Raum, haben sie wieder Statements vorgetragen. Also das war mal lustig zu sehen, aber inhaltlich total schwach. Und aber also auch die Begegnung war keine Begegnung, die hat nichts gebracht. Ich habe jetzt nicht den MP oder den Kanzler irgendwie dadurch näher kennengelernt. Ich habe nicht mehr gesehen als das, was man auch im Fernsehen sehen würde. Deswegen für mich eine Begegnung des Jahres, aber nicht im positiven Sinne.
Ja, ich traue noch mal eine Begegnung bei mit einem Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, der jahrelang zu den Pförtnern gehörte und dann seinen Tätigkeitsbereich ein bisschen verändert hat und jetzt im Grunde eine mit zur Ausschussbetreuung eingesetzt wurde. Ausschussbetreuung, das sind ja Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die in den Ausschusssitzungen mit dabei sind und das teilweise inhaltlich vorbereiten und auch so ein bisschen auf den Ablauf achten und darauf, dass alles klappt. Und dieser Mitarbeiter, der jahrelang im Pförtnerdienst war und immer morgens mich begrüßt hat, den traf ich nun plötzlich in einer Ausschusssitzung. Ich glaube, es war der Innenausschuss. Und ich wunderte mich, dass er mit reinging und sich bei den Zuhörern mit hinsetzte. Und dann saßen wir uns nicht weit voneinander entfernt und es ging da richtig hoch her. Die haben richtig gestritten. Aber eben, wie das manchmal in Ausschüssen so üblich ist, sehr ritualisiert gestritten, also aneinander vorbeigeredet. Und wir guckten uns dann immer so an und grinsten und wir verstanden uns gut. Der gute Mann hat eben zwar als Pförtner, also nicht direkt als beteiligter Politiker, aber er hat das politische Geschäft doch in vielen Jahren auch beobachtet und mitbekommen, wie ritualisiert und falsch und theaterhaft dieser ganze Betrieb so läuft. Und das haben wir mit Blicken, die wir uns zugeworfen haben, haben wir das ausgetauscht und waren uns da einig. Und das hat mich ein bisschen bestärkt darin, dass man diese ganzen politischen Abläufe, so wichtig und ernst sie im Ergebnis der Beschlüsse sind, aber was die Rituale angeht, man soll sie auch nicht zu ernst nehmen.
Ich bin schon wieder dran. Ja, ein neues Los. Der Flop des Jahres.
Der Flop des Jahres. Klaus verlässt die Runde.
Nein, noch nicht, aber wie lange wollen wir denn noch?
Also das ist jetzt das drittletzte Zettelchen.
Wir können jetzt auch alle Zettel auf einmal ziehen und dann schmeißen wir alles in die Runde.
Okay, willst du gleich einen weiteren ziehen?
Dann ziehe ich gleich mit. Überraschung des Jahres.
Posse des Jahres.
Weiß nicht, vielleicht passt das ja alles zusammen. Ich fange mal an mit der Überraschung des Jahres. Das ist nämlich für mich der Wechsel von Steffen Krach nach Berlin. Damit habe ich nicht gerechnet.
Stimmt.
Kommt für mich auch rückblickend immer noch ein bisschen überraschend. Ist schon ein riskantes Unterfangen, finde ich. Ich meine, hier Regierungspräsident zu sein, ist nicht das schlechteste Amt, was man haben kann. Und dafür die gar nicht so wahrscheinliche Möglichkeit, dafür regierender Bürgermeister in Berlin zu werden, einzutauschen, hätte ich nicht unbedingt gemacht.
Ja, ich kann vielleicht was zur Posse des Jahres sagen. Das ist für mich die Lage der Marienburg. Also das ist mir peinlich als Niedersächsin, ganz ehrlich. Das ist jetzt ziemlich ein Jahr her, dass ich mal dort sein durfte und so von oben bis unten mit den Verantwortlichen durch das Gebäude laufen durfte, was wirklich in einem beklagenswerten Zustand ist. Das Parlament hat jetzt darauf bestanden, dass da wieder geöffnet werden muss, dass so schnell wie möglich Besucher wieder kommen dürfen. Und offensichtlich ist die Marienburg an den wenigen Terminen, wo es so eine Öffnung gab, überrannt worden, sodass man den nächsten Termin gleich wieder abgesagt hat, weil man dem nicht Herr werden konnte. Also ganz ehrlich, das ist doch peinlich. So als positives Beispiel ist mir aufgefallen, das Hessische Landesmuseum in Wiesbaden, da hängt diese Ophelia, die in dem Video von Taylor Swift vorgekommen ist. Und die haben es wunderbar verstanden, diesen Hype zu nutzen und haben Souvenirs aufgelegt, haben Sonderveranstaltungen gemacht, haben diesen Hype genutzt, um den jungen Frauen, die da kommen, auch noch so ein bisschen kunsthistorisches Wissen und ihre Leidenschaft für dieses Bild mitzugeben. Und was machen wir in Niedersachsen?
War jetzt noch ein Zettel über?
Flop haben wir noch.
Ich habe als Flop das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich weiß, also es gibt es schon nicht mehr. Heißt jetzt ja anders. Und bei der Bundestagswahl war ja die große Angst vor ihnen. Wir haben ja auch letztes Jahr bei mehreren Landtagswahlen ganz gut abgeschnitten und sind ja auch in Regierung geschlittert. Aber bei der Bundestagswahl spielten sie dann keine große Rolle. Hier in Niedersachsen haben wir dann ja am Tag nach der Wahl in meiner Landespressekonferenz diese Bilanzpressekonferenz. Da hat dann der Vertreter von Bündnis Sarah Wagenknecht spontan abgesagt. Da wollte er dann doch nicht mehr mit uns reden. Ja, das ist für mich ein Flop. Das ist ein Projekt, das hat zumindest vorläufig nicht funktioniert. Auch weil die Linken so stark waren.
Aber, jetzt darf ich mal aber sagen, die werden klagen vom Bundesverfassungsgericht. Das wird ein paar Jahre dauern, aber das sind, glaube ich, 9.500 Stimmen, die sie entfernt waren von der 5%-Hürde. Das klingt jetzt viel, ist bundesweit gesehen aber nicht viel. Wenn in einem Wahllokal eine Stimme mal irgendwie wegfällt und wenn man alles jetzt tatsächlich nachzählen würde, könnte es sein, dass die doch noch zusammenkommen.
Und wenn das passiert, möchte ich meine Antwort korrigieren, dann ist Flop des Jahres eindeutig diese Bundestagswahl.
Die vorangegangene oder die dann stattfindende?
Die 2025, das Jahr, über das wir gerade reden.
Was ist daran Flop?
Naja, es ist ja offenbar ein Flop, wenn eine so eilig herbei zitierte Bundestagswahl nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte und dass sie dann womöglich, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht da erfolgreich ist, wiederholt werden muss, Jahre später. Das wird ja an den Grundfesten dieser Demokratie doch arg rütteln. Und wenn ich daran zurückdenke, was für Diskussionen wir Ende 2024 geführt haben, darüber, ob wir genug Papier haben. Und das hängt ja auch mit damit zusammen, wie lief das mit der Auslandswahl ab und so. Das wäre dann für mich schon ein Flop, wenn wir in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, eine ordentliche Bundestagswahl durchzuführen.
Das ist aber ein sehr pessimistisches Ende.
Ja komm, dann muss noch jemand mit einer Überraschung des Jahres nochmal um die Ecke kommen.
Meine Überraschung des Jahres passt total gut dazu, denn das sind für mich die Linken mit Heidi Reicheneck. Die Linken waren total am Boden und sind dann doch wieder Phönix aus der Asche wieder aufgestiegen. Und nicht, weil die drei alten Herren, die drei Silberlocken, das irgendwie gerettet hätten, sondern weil Friedrich Merz das getan hat, was er getan hat und Heidi Reicheneck eine fabelhafte Rede gehalten hat und wusste, wie sie die Situation gut verwandeln kann für sich und ihre Partei. Und da hat sie einiges mobilisieren können, sodass die Linken wieder reingekommen sind, Bündnis Sarah Wagenknecht nicht reingekommen ist und der Bundestag jetzt so aussieht, wie er aussieht.
Ihm kann ich nur zustimmen, ohne jetzt unsere Abstimmung zum Aufsteiger des Jahres irgendwie beeinflussen zu wollen. Aber was die Linken hingelegt haben in diesem Jahr, ist wirklich beachtenswert. Vor allem auch, weil es denen gelingt, junge Leute zu erreichen über Social Media. Das muss man erstmal hinkriegen heutzutage. Daran scheitern viele große Parteien, die viel, viel besser ausgerüstet sind als die Linken. Und die machen das richtig gut.
Ja, wobei es natürlich einen großen Unterschied gibt. Bei den Linken finden das alle toll, wie die wachsen und wie die so agieren. Bei der AfD wird das alles sehr kritisch gesehen und ich hatte das Vergnügen, beim letzten linken Landesparteitag dabei zu sein, als einziger Journalist im Übrigen, und die Debatten, die ich gerade auch zum Thema Nahost da am Rande des Parteitags gehört habe, waren unterirdisch schlecht. Also auch dort gibt es bei dieser Partei erhebliche radikale Bestrebungen, die ich für problematisch halte. Trotzdem geschenkt, Heidi Reicheneck hat es gut gemacht.
Ich möchte nochmal gerade klarstellen, dass wir nicht gesagt haben, hey, voll geil, dass die Linke so stark im Bundestag ist, sondern das war die Überraschung des Jahres, dass sie es geschafft hat. Das ist von der Qualität doch noch was anderes.
Ja, und trotzdem kann eine Überraschung aber eben auch zwei Seiten haben.
So, jetzt haben wir es doch noch geschafft, diese Keksdose zu leeren, auch wenn wir am Ende ganz schnell die Kategorien abarbeiten mussten. Irgendwas übrig geblieben, was ihr nicht unterbringen konntet?
Ich habe eben schon kurz gezuckt, als Anne die Deutsche Bahn angesprochen hatte, weil das ganze Hickhack in Niedersachsen um die Bestandssanierung, um den Neubau Also das war so auch eine Art Dauerbrenner, Flop des Jahres, irgendwo dazwischen, Tiefpunkt, kann man fast auch schon sagen.
Alle Kategorien durch.
Ja, alles durch. Aber ich denke mir, das beschäftigt uns eigentlich noch die nächsten 10 Jahre. Darüber können wir nächstes Jahr nochmal reden.
Gut, dann schreiben wir das direkt auf den Zettel für Themen des neuen Jahres. Am Ende bleibt uns jetzt nur noch allen Politik-Nerds da draußen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr zu wünschen. Auch 2026 wird spannend. Bleibt informiert hier im Rundblick-Podcast oder auf rundblick-niedersachsen.de.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.